Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ja, die Einschläge kommen näher und auch die Schlagzahlen der Folgen bei Was Bitcoin bringt wird derzeit erhöht. Es geht einfach nicht anders, es passiert viel zu viel. Von der Credit Suisse bis zur Silicon Valley Bank im Bankensystem herrscht absoluter Ausnahmezustand. Die Notenbanken müssen reagieren, es wird wieder Geld gedruckt und Bitcoin steigt im Preis. Bitcoin wurde für genau diesen Moment geschaffen, behaupte ich, und das sagt auch mein Gast Phil Loyacono. Er ist Newsletter-Autor, er kommt aus dem Finanzsystem, er kennt sich wirklich gut aus mit den Details, die da dahinter stecken, und er ist Schweizer, das heißt, er hat auch ein persönliches Interesse an dem, was passiert bei der Credit Suisse und bei der UBS und in der Schweiz und natürlich dann im globalen Bankensystem. Wir sprechen aber natürlich auch über die Rolle von Bitcoin für uns persönlich und die jetzt gespielt wird und warum es jetzt eben so wichtig ist, ja, über Bitcoin zu sprechen und zu zeigen, es gibt eine Lösung für dieses Problem im Kern unseres Systems. Sie heißt Bitcoin. Viel Spaß bei dieser Folge. Dass die Inflation auf uns zukommt, davor haben uns Marc Walleck und Ronald Stöferle, die beiden Fondsmanager und Partner von Incrementum, schon lange gewarnt. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein richtiges Problem. Incrementum hat mehrere Fonds aufgelegt, die da helfen können, da eine Lösung sein können, teilweise auch wirklich auf Inflationsbekämpfung ausgelegt sind. Was Incrementum auch macht, ist Gold und Bitcoin zu kombinieren in eigenen Fonds, um da neue Wege zu gehen. Es gibt Bitcoin-Chartbooks, Bitcoin-Analyse und den jährlichen Gold-Report, wo ich auch ordentlich mitschreibe. Einfach mal reinschauen bei incrementum.li. Solide rechtliche und juristische Beratung, das ist im Bitcoin, Krypto, Blockchain etc. Bereich wahnsinnig wichtig. Echte Experten sind da Arthur Stadler und Oliver Völkel von SV Law, die haben da in den letzten Jahren schon einiges an juristischer Pionierarbeit geleistet und kennen sich in diesem Bereich wirklich aus, ja, wie keine zweite Anwaltskanzlei, die ich kenne. Ich freue mich deshalb, Sie als offiziellen Law-Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. Wer rechtliche oder regulatorische Fragen hat, etwa zum Datenschutz, wer sich bei seinen Vertragsverhandlungen mit Partnern und Investoren absichern will oder Kontakt mit europäischen Behörden oder der Finanzaufsicht hat, der kann sich bei Stadler Völkel Rechtsanwälte die kompetente Beratung holen, die er braucht. Einfach melden bei svlaw.at. Man kann bei Stadler Völkel schon lange auch mit Bitcoin bezahlen. Ich habe jetzt seit über einem Jahr das Privileg, in der Bitcoin-Community fast Vollzeit tätig zu sein, und da lerne ich natürlich viele tolle Leute kennen, und die haben für die Community von Was Bitcoin bringt einiges parat. Zum Beispiel satoshistore.io, da gibt's die Was Bitcoin bringt Collection, die Nico Collection, auch die Fix the Money Collection von meinem englischen Kanal, und mit Was Bitcoin bringt als Code bekommt ihr auf das gesamte Sortiment dieses wirklich coolen Shops, der unglaublich viel zu bieten hat, bekommt ihr 5%. Was Bitcoin bringt, satoshistore.io. Aber damit nicht genug. Mit Was Bitcoin bringt dem Code gibt es auch 5% auf die Hardware-Wallet von Shift Crypto, die Bitbox O2, meiner Meinung nach die beste und coolste Hardware-Wallet. Und wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, der schaut bei Seedor.io vorbei. Seedor.io, da wird dann gemeißelt, gehämmert und geschlagen, und der Seed wird für immer aufbewahrt auf Stahl. Seedor.io mit was Bitcoin bringt, dem Code gibt es auch dort 5%. Hallo Phil.
Hallo, hi Nico, freut mich wieder hier zu sein.
Danke, dass du zum zweiten Mal binnen zwei Wochen bei mir bist, und wir haben auch ausgemacht, dass wir, wenn die Credit Suisse mal zusammenklappt, dann reden wir wieder, und jetzt ist es soweit. Du hast schon einen super Newsletter rausgehaut auf Copernicus, copernic.us, zu dem Thema, wirklich umfangreich, und bist auch wirklich ins Detail gegangen. Ganz am Anfang die Frage, wie ist die Lage in der Schweiz?
Ja, die Lage in der Schweiz ist natürlich immer noch irgendwie angespannt, irgendwie ungläubig. Es ist, die Credit Suisse war oder ist, der Brand existiert ja jetzt noch, oder ist eine Institution, eine traditionsreiche Bank und ein Merkmal des Schweizer Bankenplatzes, oder? Und es ist jetzt, man muss auch sagen, es ist jetzt nicht eine sehr überraschender Konkurs, muss man schon fast sagen, weil de facto wäre es ein Konkurs geworden am Montag, wenn es keine Lösung gegeben hätte. Es war ein Niedergang mit Ansage. In der Schweiz sowieso auch, weil die Credit Suisse, die hat wirklich keine Skandale ausgelassen über die letzten 10 Jahre. Aber es ist insbesondere auch, wenn man sich natürlich intensiv mit Bitcoin auseinandersetzt, dann ist das auch ganz klar, dass das Bankensystem einfach als solches ein riesiges Problem hat. Das hat man jetzt nicht nur an der Credit Suisse gesehen, das sieht man auch bei den amerikanischen Banken. Es sind jetzt 4, glaube ich, und jetzt, glaube ich, diese Tage ist noch die 5., die sehr stark am Wanken oder bereits kollabiert ist. Und da muss man einfach ganz klar auch mit offenen Augen durch die Welt gehen und sagen, da muss es ein Problem im System geben. Es kann nicht nur an der einzelnen Institution liegen. Und genau dieses Thema bin ich diese Woche angegangen, weil ich glaube, im Endeffekt gibt es eigentlich drei Hauptverantwortliche. Ist das das Management. Die werden jetzt überall angegriffen und das ist ganz klar. Da möchte ich auch gerade vorne wegschicken. Ich habe ganz und gar kein Mitleid und ich glaube auch, dass es sehr, sehr stoßend ist, diese sehr hohen Bankenbonis und die Saläre, und dann de facto trägt man kein Risiko. Das ist ein riesiges Problem und ich glaube auch, die tragen die Verantwortung für die Banken, die jetzt als erstes kippen. Also das sind Managementfehler, oder das ist das Ende der Food Chain quasi, und die sind dem Management zu verschulden. Das große Ganze aber, da gibt es andere Verantwortliche, und es ist enorm wichtig eben auch für die Gesellschaft, für die Leute, dass sie sich dessen bewusst sind. Und ich glaube, die anderen beiden wirklichen Verantwortlichen, die liegen in der Regulierung zum einen, der Finanzmarktregulierung weltweit und in einzelnen Ländern, und zum anderen in der Geldpolitik, die über die letzten 10 Jahre einfach das System komplett manipuliert hat und die Banken leiden darunter. Und es gibt Gründe, wieso die darunter leiden. Und wenn wir jetzt einfach sagen, ja, es sind die bösen Manager, die zu viele Millionen verdient haben, dann greift das zu wenig weit. Und ich glaube, ich wollte meinen Teil dazu beitragen mit dem Newsletter, weil das ist einfach ein systemisches Problem. Und vor allem, was ganz wichtig ist, das Problem ist nicht gelöst. Also es ist jetzt auch in der Schweiz, gibt es einfach jetzt eine nicht too big to fail Bank, sondern eine too giant to fail Bank. Also es ist aber das ganz genau gleiche System. Also ja, und das sind so die Hauptverantwortlichen.
Man hat das Problem quasi ja raufgekickt, eine Stufe, eigentlich schon fast auf die Ebene des Staates, weil wenn die UBS jetzt umfällt, dann bleibt eh nichts anderes mehr übrig, als dass der Staat einspringt und sie rettet oder sie fehlen lässt und die ganze Weltwirtschaft mit sich reißt. Aber das sind natürlich jetzt diese Situation too big to fail, das hatten wir schon 2008, aber wie sind wir denn hier gelandet? Also wo waren denn jetzt die Fehler in den letzten 100 Jahren? War es einfach die Einführung von Notenbanken oder was ist genau das Kernproblem hier? Du hast doch einen 10-Punkte-Plan in deinem Newsletter drinnen, aber der fängt erst mit der Corona-Krise an, ja? wo du sagst, was da passiert ist.
Ja, genau. Also ich meine, das Problem, das besteht ja schon lange. Also das besteht international seit 1971, seit man vom Goldstandard abgewichen ist, weggekommen ist. Und seither regiert eigentlich das Fiat-Regime. Oder? Und das Fiat-Regime heißt ja im Endeffekt, dass einfach Geld aus der Luft erstellt werden kann. Bankenstaaten können im Überfluss leben und Geld wurde immer günstiger. Also seit den 70er Jahren wurden die Zinsen stetig niedriger gehalten und das hat damit zu tun, weil die Staatsverschuldung einfach enorm groß ist. 2008 kam es dann zum ersten riesigen Kollaps. Damals war es insbesondere ein Solvenzproblem der verschiedenen Banken, oder man hat durch die Geldpolitik Banken in größere Risiken gedrängt und die wurden dann nicht mehr zurückbezahlt. Das war ein Problem, Credit Risk war nicht gut genug und die sind dann ausgefallen. Man hat dann aber eigentlich, man hat dann das erste Mal alle Banken gerettet, also angefangen in den USA und dann aber auch in der Schweiz, also die UBS wurde damals gerettet, auch vom Staat, und dann hat man die ganze Regulierung auch angestoßen. Auf der geldpolitischen Seite allerdings hatten wir jetzt 10 bis 12 Jahre, hatten wir jetzt eigentlich Nullzinsen. In der Schweiz sogar Minuszinsen. Das heißt, Geld war de facto, also war gratis oder man musste sogar dafür bezahlen, wenn man Geld hatte, oder? Und was daraus entstand dann auch, entstand eine riesige Bubbles, also eine Real Estate Bubble, es gab eine Bubble in den Aktienmärkten etc. Und eigentlich hätten wir schon sehr viel länger die Zinsen wieder anheben müssen, hat man aber nicht gemacht, und ich glaube, das hatte politische Gründe, weil eben die ganzen Staaten auch so stark verschuldet sind. Das heißt, sie hätten sich höhere Zinsen gar nicht leisten können. Und dann kam es zu Covid, und im Covid hat dann nochmals alles komplett ad absurdum geführt. Also da wurden irgendwie 13 Billionen, also 13.000 Milliarden US-Dollar wurden neu geschaffen. um einfach die Wirtschaft anzukurbeln. Oder? Und das war eigentlich auch am Ursprung des ganzen Problems.
Ich würde das gerne kurz vorlesen aus deinem Newsletter, weil ich fand das wirklich super. Ja? Du hast hier 10 Punkte gebracht. Ja? Erstens, das ist jetzt die Covid-Krise. Erstens, massenhaft, global 13 Billionen US-Dollar, ungefähr 16,25 Jahre der Schweizer Wirtschaftsleistung. Geld wurde neu geschaffen. Zweitens, das Geld wird direkt an Unternehmen und Privatpersonen verteilt. Drittens, die können es aufgrund der Lockdown-Maßnahmen nicht ausgeben, es geht aufs Konto. Viertens, das Geld, das auf den Bankkonten liegt, muss von Banken und anderen in Staatsanleiht angelegt werden, siehe hier oben. Fünftens, Staaten sind aufgrund des Geldesverteils massiv überschuldet und Zinsen praktisch inexistent. Sechstens, Geld verliert massiv an Wert und Inflation läuft aus dem Ruder. Siebtens, die Notenbanken sind gezwungen, Leitzinsen in noch nie dagewesenem Tempo zu erhöhen. Wir hatten da auch eine Folge mit Ronny Stöferle. Ich glaube, es ist der zweitsteilste Zinserhöhungszyklus in den USA. Achtens, Staatsanleihen verlieren an Wert und Zinsen decken nicht mal die Inflationsraten. Neuntens, Bevölkerung realisiert, dass ihr Geld gar nicht so sicher ist und Banken schreiben gleichzeitig riesige Verluste. Und zehntens, Chaos ist perfekt und Panik bricht aus. Sind wir schon bei zehntens? Sind wir schon in der Panik?
Ja, es kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an. Ja, bei gewissen Banken sind wir das definitiv, ja. Also das ist dann auch der Grund dafür, oder? Also ich glaube, man sieht das jetzt, bei der Credit Suisse hat man, ich meine, im Endeffekt waren es kommunikative Fehler, die diesen Bankrun ausgelöst haben. Das war aber nur der Schluss. Also ich meine, der Verwaltungsratspräsident hat gesagt, ja, Social Media war schuld. Das ist natürlich Schwachsinn, stimmt überhaupt nicht. Aber das war eigentlich, das hat dann alles zum Überlaufen gebracht. Und ja, da gibt es diese Panik. Und ich glaube, die Unruhe ist enorm groß. Und das ist Horror für das Finanzsystem, wie es heute aufgebaut ist, oder? Alles, was wir haben, die ganze Finanzwelt, die ist eigentlich auf Vertrauen aufgebaut. Sobald das Vertrauen nicht mehr da ist, holen die Leute das Geld und dann merken sie, wow, das ist ja gar nicht da. Und bei den Banken ist es, oh, wir haben gar nicht so viel Wert in unseren Bilanzen, wie wir eigentlich sagen, sondern wir müssen das jetzt mit riesigen Verlusten verkaufen. Das akzeleriert dann das Ganze und fertig ist. Das geht dann unglaublich schnell eben. Also ich war wirklich, ich hab das erwartet. Also erwartet, man sah diese Bankruns, diese Kollapse kommen, aber ich hätte nie gedacht, dass es so schnell geht. Ich bin dann auch immer wieder erstaunt, muss ich sagen.
Glaubst du, dass wir jetzt, dass überhaupt die Chance besteht, dass es jetzt wieder vorbei ist, also dass quasi diese Bankenkrise jetzt contained ist und wir wieder zu Business as usual übergehen können?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten, oder? Man könnte den Markt bereinigen lassen, das heißt, man könnte die Banken kollabieren lassen. Das hätte sehr, sehr, sehr schwerwiegende Folgen, ganz klar. Oder man kann die Kundenkonten besichern zu 100%. Dann muss man sich einfach mal bewusst sein, wie viel das wäre, oder? Also in den USA wären das etwa 19 Billionen. Also nur in den USA. Weltweit sind es weit, weit mehr als 20, 30, 40 Billionen. Das ist unglaublich viel Geld. Also das kann man eigentlich gar nicht. Also die Staaten können das besichern, dann haben sie aber noch größere Probleme im Staatshaushalt. Das heißt, besichern könnte man das entweder dann mit, oder bezahlen könnte man das mit Steuern erhöhen. Das werden sie auch nicht machen, weil das wird die Wirtschaft schwächen. Und es ist natürlich höchst unpopulär, Steuern zu erhöhen im großen Stil. Oder, und das ist das Wahrscheinlichste, es wird durch Inflation geschehen. Und das kann de facto auch heißen, dass die Notenbanken die Kundenkonten besichern werden. Das ist dann Option 3, also nicht die Staaten an sich, sondern die Notenbanken. Und das heißt, sie müssen Geld wieder drucken und dann wird halt einfach die Inflation bestehen bleiben. Und es ist rein nur schon deswegen am wahrscheinlichsten, weil es die Banken schützt und die reichen Leute schützt, das muss man halt ganz klar sagen.
Das ist auch der Hauptgrund wahrscheinlich für die Central Bank Digital Currencies, oder? Ja, das ist auch der Hauptgrund, warum die Banken Central Bank Digital Currencies nicht so gut finden, weil mit Central Bank Digital Currencies könnten die Notenbanken per Knopfdruck die Kontos schützen, aber die Banken fallen lassen. Das heißt, dieses Too Big to Fail wäre dann ein Stück weit gelöst, aber auch wieder nur symptomatisch und nicht systematisch.
Ja, ganz genau. Also es ist ja, im Endeffekt ist es halt immer dasselbe, oder? unser Finanzsystem besteht in dem Sinne immer auf Kredit. Also das muss man, das glaube ich, das ist das Wichtigste. Es ist nicht, wenn man Geld auf dem Konto hat, dann hat man lediglich einen Kreditvertrag mit einer Bank. Und that's it. Oder? Und das Problem besteht ja auch mit einer Central Bank Digital Currency. Das Problem ist nicht gelöst. Also es ist ein Problem, das ganz tief im System drin ist. Und wir müssen, ich glaube, es gibt nur den Weg langfristig über ein neues System. Der Weg dahin, der wird aber sehr schmerzhaft. Das müssen wir uns einfach bewusst sein.
Jetzt reden wir noch ganz kurz über das alte System. Was du vorher beschrieben hast, ist schon hochinteressant. Das heißt oft, ja, Bitcoin, das ist ja nichts, weil das hat nicht die Unterstützung einer Notenbank oder eines Staates. Das kam gerade wieder ein Video von der EZB zu dem Thema. Ja. Aber gleichzeitig, wenn der Staat eine Währung unterstützt, dann endet es genau in diesem Desaster, das wir jetzt gerade sehen. Nicht? Weil das ist ja der Grund dafür, dass wir dieses politische Geld haben, das so politisch manipuliert werden kann, und zwar ohne irgendeine Form von Anker. Ich habe da eine Grafik heute entdeckt, die wurde ironischerweise geteilt von einem österreichischen MMT-Ökonomen, einem Superlinken, der gemeint hat, das ist der Beweis dafür, dass die Deregulierung schlecht ist. Du kannst die Grafik jetzt nicht sehen, aber du kannst dir ungefähr vorstellen, es ist sind die Bankenpleiten seit 1900, und die sind extrem hoch bis 1944, 1945, dann sind sie praktisch non-existent bis 1972 und dann schießen sie wieder in die Höhe. Und sein Argument war, naja, das ist eindeutig der Grund dafür, ist halt die Deregulierung und Reagan und bla bla bla, aber in Wahrheit wissen wir ja, dass es nicht Reagan und die Deregulierung sind, sondern dass die auch nur Symptome waren und dass die deswegen da waren, weil man eben nach dem Ende des Goldstandards die Geldmenge so stark ausweiten musste de facto. Und dann sind die Bankenpleiten wieder in die Höhe geschossen. Vorher hatten wir eben ein relativ unpolitisches, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, stabiles Geld, das zumindest einen Bezug hatte außerhalb des politischen Systems. Und da ging das eine Zeit lang. Soll kein Argument sein für den Goldstandard. Aber ist das jetzt, sind wir jetzt wirklich in diesem Endgame von dem, was 1971 begonnen wurde, deiner Meinung nach?
Ja, ich glaube schon, ja, weil jetzt haben wir noch, oder Anfang der 70er Jahre hatten wir auch zwischenzeitlich mal hohe Inflationszahlen. Aber da war die Staatsverschuldung noch okay. Also, oder da konnte man dann die Inflationszahlen konnte man insofern bekämpfen, indem man die Zinsen eben erhöhte und so die Inflation wieder in den Griff kriegte. Mittlerweile ist das aber nicht mehr so. Also mittlerweile haben wir sehr hohe Inflation und sehr hohe Staatsverschuldung und deswegen kollabieren jetzt die Banken, oder? Aus dem ganzen System. Aber man kann diese, also Powell und all die Notenbanker, die können ja nicht jetzt einfach die Zinsen auf 10% erhöhen. Dann wäre die USA bankrott. Oder die gesamte EU. Also, da ist ja das ist dann eigentlich dasselbe. Also, da sind die westlichen Länder sind da alle im gleichen Boot. Und das sinkt.
Wie geht's jetzt weiter? Und zwar ganz, ganz kurzfristig?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin auch gespannt. Also ich glaube, ich bin schon sehr, ich meine jetzt, oder Paul oder die FED oder alle Notenbanken spielt gar nicht so eine große Rolle. Sie haben verschiedene Tools, aber im Endeffekt, alle die verschiedenen Tools sind in dem Sinne eigentlich zwei verschiedene Möglichkeiten. Sie können die Leitzinsen, die können sie regulieren oder die können sie setzen, und sie können Geld direkt drucken. Das sind so die zwei Optionen. Und eine von denen hat die FED jetzt bereits wieder angekickt, oder? Also das Balance Sheet, ihre Bilanz, die ist schon bereits wieder größer geworden in der letzten Woche, um knapp 300 Milliarden. Und das heißt, die 300 Milliarden, die müssen ja von irgendwoher kommen. Jetzt, das war Liquidität, die direkt ins Bankensystem reingepumpt wurde. Und jetzt, gerade jetzt diese Tage steht auch der Zinsentscheid an. Es gehen immer noch viele davon aus, dass sie nochmals erhöhen werden und damit nochmals mehr Druck auf das Bankensystem machen werden oder ausüben werden. Ich denke, es wird, also ich meine, jetzt schauen wir uns die Geschäftsbanken an, oder? Jetzt haben alle all eyes on the banks quasi, oder? Wenn dann aber im nächsten Schritt würde ich mir dann mal die japanische Zentralbank anschauen, also auf Staatenlevel, weil das geht ja jetzt dann höher, oder? Und wenn die Fed als internationale Leitwährung mit dem US-Dollar, wenn die weiter erhöhen werden, dann werden sie eben den Druck sehr, sehr viel stärker machen werden, insbesondere auf ausländische Banken. Also können sie eigentlich das Geld drucken und die Bilanz der Banken ein bisschen entlasten. Das machen sie jetzt. Man hört schon politische Stimmen, die das noch weit ausweiten möchten. Aber da muss man sich einfach bewusst werden. Dann wird Geld neu geschaffen. Es wird einfach gedruckt. Also es ist einfach quasi ein Knopfdruck oder eine Änderung im Excel-Sheet. Also das kann man ein bisschen verschieben. Und das löst halt das Problem nicht.
Aber Sie haben doch immer eine wunderbare Ausrede. Es gibt immer irgendeine Story dazu. Ne? Nein, wir drucken das Geld nicht. Das heißt irgendwie so und das geht dann über fünf Ecken und in Wahrheit verdienen wir alle daran und es wird alles gut.
Ja, genau, das sage ich. Oder Sie erfinden immer neue Tools. Das sind dann irgendwelche Backstops und irgendwie Liquidity, bla bla bla. Im Endeffekt geht es immer um zwei Dinge. Es wird Geld neu geschaffen und sie manipulieren den Zins. Und that's it. Also im Endeffekt glaube ich, in der Situation, in der wir momentan sind, und fairerweise muss ich auch sagen, jetzt zum Beispiel ein Jerome Powell, also ich möchte um kein Geld in der Welt möchte ich seinen Job. Also er hat auch die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also das ist Problem, entstand schon früher, aber trotzdem, er ist jetzt halt da. Und ich glaube, der wirkliche Weg aus der Situation ist eigentlich nur Yield Curve Control. Also sie müssen die Zinsen festsetzen. Es wird hohe Inflation bleiben, sagen wir jetzt mal 10% für die nächsten 2-3 Jahre und sie inflationieren sich aus der Misere.
Weil die Idee hatten wir doch schon 2008, das hat nicht funktioniert.
Ja, aber irgendwann mal, es ist immer so, oder? Inflation ist wie Ketchup. Irgendwann kommt dann alles miteinander. Und jetzt hat es offensichtlich eingeschlagen, oder? Ich meine, wir haben halt immer technologischer Fortschritt ist sehr deflationär. Das muss man sich halt bewusst sein, oder? Es ist ja irgendwie absurd. Wenn mehr Konkurrenz im Markt ist, das ist Faktor 1, dann das ist gut für die Konsumenten. Technologischer Fortschritt ist auch gut für die Konsumenten. Alles, was wir jetzt gesehen haben, oder, ist im Endeffekt gut. Also zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Netflix. Früher hat man für einzelne Filme etwas bezahlt. Heute hat man für irgendwie 15 Euro oder was auch immer, hat man die ganze Bibliothek zur Verfügung. Dasselbe gilt fürs iPhone und alles wird da rein konsolidiert. Das heißt, technologischer Fortschritt ist eigentlich sehr gut für die Konsumenten. Das heißt, es müsste deflationär sein, die Preise müssten runter. Aber unser ganzes System ist so aufgebaut, dass es immer Inflation braucht. Also man versucht eigentlich die ganze Zeit, den Marktkräften entgegenzuwirken. Und das macht man mit dieser Währungsmanipulation. Und das ist ja so absurd, oder? Und das heißt auch seit 2008, man muss irgendwie versuchen, dass das Geld, dass es diese imaginäre 2%-Hürde erreicht. Also die Schwelle, die 2%-Schwelle weiß ja sowieso niemand, woher die kommt. Ich habe das Video auch im Newsletter verlinkt von Paul. Das ist noch lustig, weil er einfach sagt, ja, es ist so eine, alle denken 2% sei gut und deswegen finden wir das auch gut. Und das ist ja ein Witz. Also
es gibt tatsächlich, also ich hatte mal auch ein Video dazu gemacht, man weiß das inzwischen schon, woher das kommt. Und zwar, ich dachte immer, es ist aufgebaut auf der 2% natürliche Inflation bei Gold, so im Schnitt, wenn du die Goldmenge ausweitest durch Mining, kommen so ungefähr 2% über die Jahrhunderte dazu pro Jahr. Aber das ist es nicht, sondern in den 1980er Jahren hat ein neuseeländischer Minister, nicht ein Notenbanker, ein Minister in einem Interview gesagt, er hätte gerne eine Inflation von um die 2%, das findet er gut. Und daraufhin hat sich die neuseeländische Notenbank hingesetzt und nachgerechnet, ob das eine gute Idee ist und festgestellt, ja, we'll just run with it. Und dann, das ist kein Scherz, hat der Notenbanker erzählt, wie er das dann weitergegeben hat an die anderen Notenbanker bei der Bank of International Settlements in Basel, wo man dann sitzt und Zigarre raucht und sich über die Plebs lustig macht, ja. Und das haben dann einfach alle übernommen. Und dann war es kurz so, dass man in Europa gesagt hat, eine Inflation sollte sein unter, aber knapp bei 2%. Und dann hat man das halt erhöht auf 2%, damit die Leute eher glauben. Es ist also, um es auf Deutsch auszudrücken, sie haben es sich aus dem Allerwertesten gezogen. Ja, das Ziel.
Genau, danke, jetzt habe ich wieder was gelernt. Aber es ist ja absurd. Also man muss sich das mal vorstellen. Und alles, die ganze Wirtschaftsleistung baut auf diesem System. Das ist so absolut pervers. Also es ist unglaublich eigentlich.
Aber jetzt lebe ich hier in zwei verschiedenen Welten. Jetzt lebe ich hier einerseits in der Welt, wo ich mit dir darüber reden kann, dass es ganz grundsätzlich, wenn man darüber nachdenkt, First Principles ja überhaupt keinen Sinn macht. Da bin ich auch bei Hayek. Wenn man das dem Markt überlassen würde, würde sich natürlich eine Währung durchsetzen, die stark ist, die hart ist. In der will ich bezahlt werden, in der will ich sparen, in der will ich leben. Und eine inflationäre Währung funktioniert nur, wenn du die Leute hineinzwingst. Sonst, also auf einem freien Markt unmöglich. Ja? Aber jetzt leben wir so lange in dem System, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo wirklich also nur noch die winzigste Spitze des Eisbergs in der sogenannten politischen Debatte debattiert wird. Also wir reden jetzt über Preiskontrollen und wie man jetzt die Inflation bekämpft, indem man die Mieten reguliert und Geld noch mehr verteilt, ironischerweise. Also ich weiß gar nicht, wie ich da eine Frage daraus kommen soll. Also wie kommen wir aus diesem Schlamassel wieder raus, solange wir dermaßen kurzfristig denken, vor allem dann, weil die Inflation ja unser kurzfristiges Denken nur noch stärker anheizt.
Ja, es ist eine wirklich gute Frage und die richtige Antwort habe ich leider auch nicht. Also es ist ein Problem und der Übergang wird sehr schmerzhaft. Ich glaube wirklich, da führt eigentlich kein Weg darum herum, weil wir auch in einer gewissen Blase lebten jetzt in der Vergangenheit, oder? Alle haben das Gefühl gehabt, auf Papier, es werden alle reicher. Aber im Endeffekt hat sich einfach, die Schere ging einfach mehr auf. Es gab immer mehr sehr, sehr vermögende Leute und die anderen, die blieben irgendwo stagniert und mittlerweile muss man auch sagen, es ist nicht mal wirklich stagniert, das ist eigentlich runtergegangen, de facto, oder auf den harten Assets. Konsum ist immer noch, das ist okay, also jetzt wird es eben auch teurer, aber auf den harten Assets das Ungleichgewicht ist schon massiv größer, oder nehmen wir beispielsweise den Immobilienmarkt. Das kann sich eigentlich eine normale Mittelschichtsfamilie heutzutage in der Schweiz, kannst du das beispielsweise, kannst du vergessen, dass du da noch ein Haus kaufst, oder? Also die Schere geht da unglaublich auf und ich glaube, es wird ein Problem sein. Der Wechsel des Systems wird ein Problem sein, aber die Leute werden aufwachen und es geht jetzt schon sehr schnell, muss ich sagen. Also ich hätte da noch weit mehr Zeit angedacht, bis es soweit ist.
Das ist dann wiederum die andere Seite des Arguments. Also einerseits reden die Leute über total extrem bizarr unnötiges oder unsinnige Symptombehandlung und andererseits gibt es so Leute wie wir, die irgendwie zurückrechnen 400 Jahre und sich denken, naja, hier war ein Fehler, da war ein Fehler und vielleicht jetzt Bitcoin. Also das ist diese bizarre Situation, in der wir jetzt gerade sind. Aber es ist auch wahnsinnig spannend. Man kann natürlich auch sagen, es hätte auch ganz anders kommen können. Also vielleicht kann man so sagen. Sind die Pläne, die die Notenbanker haben mit dem Herausinflationieren und dem Financial Repression und den Central Bank Digital Currencies und all das, sind die quasi alle für eine Welt ohne Bitcoin gestaltet?
Ja, aber das ist gut, das ist eine gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Notenbanker wirklich mit einer Welt mit Bitcoin rechnen. Also ich glaube, sie versuchen, manchmal frage ich mich ehrlich gesagt auch, ob die Instrumente oder so wie wir jetzt das denken, sie machen das extra. Glaube ich manchmal gar nicht. Ich glaube einfach, es ist eine große Portion Inkompetenz und eine Incentivierung auf das schnelle Geld. Das ist halt auch bei Ihnen so, oder? Es gibt ja diesen Cantillon-Effekt. Ich weiß gar nicht, ob man das Französisch ausspricht, aber sagen wir Cantillon-Effekt.
Ja, er war ein irischer Banker.
Ja,
Aber hat in Frankreich quasi
ja, genau, ich
gelehrt und
dachte, das gibt
gearbeitet.
doch irgendwie Französisch oder Englisch. Das ist halt so, oder? Je näher du an der Gelddruckmaschine bist, desto mehr profitierst du davon. Und du profitierst halt kurzfristig. Und ich glaube, da sind wir einfach auch alle nur Menschen. Ich mache da ehrlich gesagt den Notenbankern auch nicht einen allzu großen Vorwurf. Es ist halt moralisch nicht okay, aber im Endeffekt profitieren sie ja relativ gut vom momentanen System. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da raus? Und wir kommen da nur raus, indem wir eben die Macht dezentralisieren, indem wir das wegnehmen von einzelnen Interessengruppen, von einzelnen Personen. Und dann können wir es schaffen. Und wir können das nur schaffen mit der Aufklärung der Leute. Und ich glaube, der Weg dahin, der wird ziemlich messy, denke ich, aber es führt kein Weg drumherum.
Du hast jetzt schon mehrmals eben gesagt, dass du sagst, es wird messy. Also was befürchtest du? Hohe Inflationsraten haben wir schon, das bedeutet größere politische Polarisierung. Wir suchen nach Schuldigen natürlich, das wird sich alles politisch, also wir dürfen ja nicht erwarten, dass jetzt die ganze Welt irgendwie, also es kann gerne die ganze Welt mal einen YouTube-Kanal schauen und dann kennen wir uns aus und wir wissen, wir müssen einfach das Geld vom Staat trennen und dann wird alles gut, aber davon ist nicht auszugehen. Also was ist sozusagen zu befürchten?
Ja gut, im Endeffekt, oder? Also es gibt natürlich diese absoluten Horrorszenarien und die hatten wir auch schon in der Vergangenheit. Also ich glaube auch in die ganz düsteren Zeiten des 20. Jahrhunderts in Europa, die kamen im Endeffekt auch wegen geldpolitischem Versagen. Das muss man schon auch sagen. Also der Zweite Weltkrieg, der ist auch deswegen entstanden, weil die Reichsmark komplett weginflationiert wurde und das Elend sehr groß war. Also es ist schon so, oder? Ich tue mich da manchmal ein bisschen schwer, wenn ich da wirklich nur solche Horrorszenarien aufbringe. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Die Gefahr besteht. Die Gefahr nach sozialen Unruhen, die besteht. Und jetzt gibt es Regionen und Länder, die sind ein bisschen besser dran, oder? Ich glaube, beispielsweise jetzt in der Schweiz fühle ich mich nach wie vor sehr, sehr komfortabel, muss ich sagen. Die Verschuldungsrate des Staates ist okay. Also da gibt es noch Spielraum gegenüber anderen, oder? Aber wenn du in den USA beispielsweise schaust, dann da gibt es einfach nicht so viele Möglichkeiten. Und es ist halt auch so, und das muss man sich auch bewusst sein, die USA, die sind de facto schon zweimal Konkurs gegangen. Also die wurden zahlungsunfähig 1971 und 1939, glaube ich, war es. Also und das kann wieder passieren. Und dann wird es zu einem Schock kommen und dann werden Währungen verschwinden, oder? Das ist so, im Endeffekt, Konkurs ist immer so ein bisschen ein großes Wort, weil es ist ja de facto nicht wirklich ein Konkurs, sondern die Währung wird einfach als solches verschwinden. Also ich glaube, es gibt schon die Absicht jetzt, oder die Absicht, es gibt die Option, dass es große gesellschaftliche Unruhen geben wird. Das ist immer eine Skala, es muss hoffentlich nicht immer in einem Krieg enden, aber es kann trotzdem zu einer Polarisierung kommen und zu Problemen kommen. Und dann, dass die Währung wirklich massiv an Wert verliert und als Lösung kommt dann eben diese CBDC, diese Central Bank Digital Currency, indem man die Leute direkt quasi bezahlt mit einem Geld, das halt programmierbar ist. Und das, ob das die Lösung ist, die wir uns alle wünschen, das sei jetzt mal dahingestellt. Und ich glaube, da ist es eben auch die Aufgabe von uns allen, dass wir uns bewusst werden, wie wichtig das eben hartes Geld ist, dass wir uns bewusst auch werden, dass es die Lösung gibt. Es gibt eine Lösung da draußen und wir müssen das irgendwie an so viele Leute wie möglich bringen.
Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht. Und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal. Dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Was mich bei Bitcoin fasziniert, das ist dieser unglaubliche Unternehmergeist in diesem Feld. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Bitcoin als Zahlungsmöglichkeit, Bitcoin-Gehälter für die Mitarbeiter, Bitcoin im B2B-Bereich für Lieferanten etwa. Da ist Lean Coders der perfekte Partner. Die Softwarefirma aus Wien bietet technische Expertise in vielen Bereichen von Website bis Webshop und hat sich zum Ziel gesetzt, Bitcoin in jedes Geschäftsmodell einzubinden. Der Fokus liegt auf schlanken, effizienten Lösungen und Open Source wird großgeschrieben. Wer mehr wissen möchte, lean-coders.at.
Es geht wieder los 2023. Das wird das bisher beste Jahr, was Bitcoin-Konferenzen im deutschsprachigen Raum betrifft. Da bin ich mir ganz sicher. Am 27. April geht's los in der Schweiz am Bodensee, Kreuzlingen am Bodensee, die Swiss Bitcoin-Konferenz. Ein neuer Auftritt sozusagen. Ich bin dort dabei, gemeinsam mit einigen coolen Speakern, die ihr schon aus dem Podcast kennt. swiss-bitcoin-konferenz.com. Dort findet ihr alle Details. Und mit was Bitcoin bringt, als Code in einem Wort zusammengeschrieben, gibt es 5% auf alle Karten. Aber damit nicht genug. Die BTC 23, die größte deutschsprachige Bitcoin-Konferenz, wo die gesamte Community zusammenkommt, in Innsbruck im September, die geht wieder über die Bühne. Mit was Bitcoin bringt, gibt es auch dort 5%. Ich bin dort Speaker, ich bin dort Moderator. Ich freue mich sehr auf euch. Die letzte war wirklich super. September 14 bis 17, 2023, die BTC 23 auf bconf mit C, bconf.de gibt es die Karten, und mit was Bitcoin bringt, gibt es auch dort 5%.
Deswegen stelle ich gerne die Frage, ob man glaubt, ob Bitcoin quasi ungeplant da reingeplatzt ist, weil dieser Plan, den du gerade beschrieben hast mit den Central Digital Currencies, und dann werden die Leute noch stärker in ein elektronisches Gefängnis, alles wird kontrolliert, du kannst ihre Guthaben schön abwerten, aber auch natürlich Hilfszahlungen einfach auszahlen und so. Aber wir wissen auch, dass so ein System rein technisch betrachtet noch Jahre entfernt ist, bevor es funktionieren kann, während Bitcoin jetzt schon seit über einem Jahrzehnt ziemlich gut funktioniert als System und eben diesen Ausgang bietet. Lagarde hat auch davon gesprochen, wenn es einen Escape gibt, dann werden die Leute ihn nutzen. Und die entscheidende Frage ist ja nur, ist Bitcoin stark genug, um dem Widerstand standzuhalten, den jetzt quasi die Vertreter des alten Systems noch bringen, dass es eine Lösung ist. Und das ist für mich so faszinierend an dieser Situation jetzt. Also ich wäre jetzt ohne Bitcoin mit meinem Wissen über das, welche Probleme wir haben, wirklich, wirklich nervös, bis panisch. Du sagst, du bist in der Schweiz und so weiter, aber Österreich ist auch stabil. Aber ich hatte schon Panik 2010, 2012, weil ich es damals noch nicht so gut verstanden habe, dass wir noch quasi noch 10 Jahre haben. Aber jetzt eine hohe Inflation, ein hoher Schuldenstand und eine Bankenkrise, in die du eigentlich nur hineindrucken kannst als erstes und einziges Mittel, bedeutet, dass sich das jetzt wirklich über die Währungen entladen wird. Es kann sich nur, die Währungen sind das einzige Ventil, über das du diesen Druck entlassen kannst. Und das bedeutet, dass du eine Alternative brauchst. Und mit Bitcoin haben wir diese Alternative. Und das finde ich schon faszinierend, dass die jetzt da ist. Die wurde ja genau für diesen Moment geschaffen. Genau in der Bankenkrise 2008.
Ja, absolut. Also ich bin eigentlich mit allem komplett einverstanden, was du jetzt gesagt hast. Also ich muss mich vielleicht noch ein bisschen korrigieren, auch in der Schweiz. Also ich habe genauso Respekt vor diesen Szenarien, vor diesen Unruhen und vor dieser Politisierung sämtliche Probleme. Und ich glaube, ich bin schon bei dir, oder? Ich glaube einfach, wir haben wahrscheinlich in der Schweiz und in Österreich sind wir wahrscheinlich nicht die absolut Ersten, die bei denen das Chaos ausbricht. Aber who am I? Ich weiß es auch nicht, oder? Also es kann natürlich schon sein. Und ich bin auch einverstanden mit dir. Und das fand ich bei unserem letzten Gespräch so gut, oder? Du hast das genau richtig gesagt. Ich meine, da kollabieren Banken links und rechts. Und mit Bitcoin auf dem Cold Wallet, da fühlst du dich eigentlich sehr, sehr komfortabel. Ich bin da ziemlich entspannt und beobachte das. Und das ist schon interessant, oder? Und ich habe jetzt auch schon wieder verschiedene Gespräche mit Freunden geführt. Die fragen sich schon, ja, was mache ich dann? Dann sage ich, ja, hier, schau mal, hier 3-4 Cold Wallets. Wir können noch neue bestellen. Ich helfe dir, oder? Und es ist schon so. Es gibt dir schon ein bisschen, Gelassenheit.
Und nämlich nicht nur quasi das Geld, das in Sicherheit ist, das ist natürlich akut, ja. Wobei da ist auch immer ein bisschen eine Unsicherheit drinnen. Also ich bin zum Beispiel bei Bitcoin lange nicht dabei gewesen, weil ich mir dachte, dass diese Verantwortung, die du da übernimmst mit deinem eigenen Key und so, dass das die Leute nicht machen werden und dass ich das auch nicht machen werde und dass das einfach sich nicht durchsetzen wird. Und dann bin ich einmal schweißgebadet in der Nacht aufgewacht und habe mir gedacht, ja, was, wenn das ein Idiotentest ist? Ja. Aber meine Reaktion darauf, also um mich zu schützen vor meiner eigenen technischen Unfähigkeit, ist, in dem Bereich zu arbeiten. Und was ich eben entdecke jetzt, und ich weiß, es ist ja nur der Anfang, aber was ich eben entdecke, ist, dass in dieser kleinen Bitcoin-Szene einfach ein irrsinnig toller geschäftlicher Ethos auch herrscht, wo du eben mitten in diesem Chaos, wo nichts mehr geht und das Geld abwertet und die Steuern, die alles wegfressen und wirklich eigentlich wirklich auf allen Ecken und Enden Verzweiflung herrscht. Wir haben Krieg und 100 andere Probleme. Die Bitcoiner einfach hergehen und anfangen, kleine Unternehmen aufzubauen und von einem Tag zum anderen ein bisschen was besser zu machen. Und es geht plötzlich etwas, das in dieser Fiat-Welt lange nicht möglich war.
Ja, absolut. Und ich glaube, das war schon auch bei mir selber sehr, sehr, sehr spannend zu beobachten, oder? Es ist ja so, die Geldpolitik, wie es momentan aufgesetzt ist, die drückt die gesamte Gesellschaft in einen permanenten Konsum. Oder? Und das ist die Zeitpräferenz, die wird immer kürzer. Es ist immer wichtiger, wie ich möchte noch das, ich möchte noch das. Und man sieht das an allen Ecken und Enden, oder? Man sieht es in der Architektur. Also früher hattest du diese wunderbaren, riesigen Bauten, hat man heute nicht mehr. Es ist effizient und Glas und Beton fertig. Man sieht es in der Kunst. Früher gehst du irgendwie, wenn du nach Italien reist, dann siehst du wirklich gigantische Kunstwerke. Heute gibt es das als solches nicht mehr. Man sieht es auch bei der Ernährung und man sieht es auch beispielsweise bei Möbeln, oder? Früher, wenn du nur schon mit einer Generation vor uns, Eltern oder Großeltern, die hatten teilweise Möbel ein ganzes Leben lang, weil man hartes Geld hatte, weil man überlegen musste, gebe ich jetzt das Geld aus oder warte ich noch? Und wenn ich es ausgebe, dann möchte ich qualitativ hochwertige Waren. Oder? Und ich glaube, das ist so tief dann eben auch, wenn man sich mit Bitcoin auseinandersetzt, weil man jedes Mal denkt, ja gut, warte mal, jetzt ich spare, für mich ist das meine Spartechnologie, oder ich spare da in Bitcoin. Wenn ich jetzt mir etwas anschaffen möchte, dann überlege ich mir das und denke mir, ja, nein, also irgendwie, das muss ja schon, also ich überlege mir das sehr lange, weil dann, ich gehe immer davon aus, wenn es so ausgehen wird, und ich bin mir da relativ sicher, dann wird halt Bitcoin massiv an Kaufkraft gewinnen über die Zeit. Und das drückt eben auch die Gesellschaft in weniger Konsum, in einen langfristigen Horizont. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich möchten. Wir möchten ja wegkommen von diesem Überkonsum, von diesem alles auf wie viel kriege ich im nächsten Monat, sondern man möchte ja doch ein stabiles, gutes Leben aufbauen für sich und seine Liebsten. Und ich glaube, das ist schon etwas, das merke ich auch effektiv bei mir selber. Also ich mache mir sehr viel mehr Gedanken darüber, als ich früher machte, als ich Bitcoin noch nicht kannte.
Ich habe das schon in vielen, vielen Podcasts und Gesprächen gesagt, dass die vielen verschiedenen Dinge, wo Bitcoin positiv wirken kann, von unserem Leben bis zum Leben in anderen Ländern. Wir reden auch von Dingen wie Fluchtursachen bekämpfen. Ja, naja, wenn ich ein kaputtes System habe in Namibia oder in Nigeria, dann werde ich von dort flüchten. Wenn ich dort ein System habe, das funktioniert, dann bleibe ich vielleicht dort und baue dort mein Leben auf. Ja, Möbel sind auch ein wunderbares Beispiel. Wenn deine Eltern die richtigen gekauft haben, die heute noch im Trend liegen, also keine Ahnung, Scandi-Schick, ja, dann haben die sogar ihren Wert vergrößert, seitdem sie die Möbel gekauft haben, während das IKEA-Ding, das ich da irgendwie vorgestern rausgeholt habe, heute schon wertlos ist. Und ja, das ist schon, also wirklich faszinierend. Ja? Heute sind wir ja schon in dem Punkt angelangt, wo du eher Möbel kaufst als Wertanlage, weil das Geld nichts mehr wert ist.
Ja, absolut. Deswegen, ich muss auch immer wieder, also wenn du auch die politische Diskussion etwas verfolgst, oder? Dann wird ja, häufig steht ja, es ist heute so der Naturschutz, Umweltschutz etc., das ist ja sehr präsent in der politischen Diskussion. Und ich denke mir immer so, alle diese Maßnahmen, wir könnten das einfach so einfach verbessern, indem wir eben diesen Konsum runterfahren. Und das ist nun mal, das wird mit der Geldpolitik geschehen, oder? Und das wird einfach nicht, es ist noch nach wie vor noch viel zu wenig Teil des öffentlichen Diskurses. Ich glaube, da müssen wir alle irgendwie unseren Teil dazu beitragen.
Also was ich glaube, ist, dass es mehr ankommt, als man glaubt in dem Diskurs und dass diese Krisen da auch helfen werden. Aber du wirst nie durch Diskurs irgendwie die Massen überzeugen, das bezweifle ich stark. Aber was ich schon interessant finde, ist, dass es kommt an bei den jungen Leuten, die Probleme sehen. Was du gerade beschrieben hast, dass es auf politischer Ebene werden die Symptome behandelt, weil das ist das, wo die Eliten in ihrem Job bleiben quasi. Also dann bist du schon in dem Job, ja, und sagst, naja, ich bin ja bei der Notenbank, dann muss ich jetzt die Notenbank drum kümmern. Oder ich bin ja in der Politik, dann muss ich die Politik drum kümmern. Ja, machen wir noch eine Behörde, um gegen Geldwäsche vorzugehen. Machen wir noch eine Behörde, um die Bürger stärker zu überwachen. Ja? Und dieser, wovon wir eigentlich sprechen bei Bitcoin, wäre ja eine komplette Schubumkehr hin zu einer viel größeren Freiheit für die Einzelnen, für die Familien, für die Individuen, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es gerne möchten. Und das ist natürlich für diejenigen, die heute über andere bestimmen, erstens unvorstellbar und zweitens eine Bedrohung.
Ja, absolut, ja. Und das wäre eben auch eine Welt, in der sich die Leute auch auf ihre Stärken beruhen können. Oder ein Schreiner soll sich um Schreinerarbeiten, Maler um Malerarbeiten etc. kümmern können. In den letzten 10 Jahren wurden sie fast zu kleinen Hedgefondsmanagern umerzogen, weil sie einfach das Geld, sie konnten nicht einfach ihre Wirtschaftsleistung erbringen und dafür bezahlt werden. Das ging nicht. Sie mussten es irgendwie anlegen, weil beim Sparen haben sie de facto verloren, oder? Und das kann ja nicht sein. Also das ist alles irgendwie ein Witz, muss ich sagen.
Wobei man sagen muss, und das fällt einem schon auf, dass Menschen, die näher dran sind an der Realität, in ihrer Arbeit, Bauern, Schreiner, wie du es gerade genannt hast, Handwerker, dass sie es schon instinktiv besser verstehen. Und das ist also als wir jetzt die Laberklasse, sage ich jetzt mal. Also wir sind die Laberklasse. Wir sind da, wir denken großartig nach und da gibt es Kaffee Latte. Ja?
Das stimmt.
Ja, aber ich und das merke ich auch beim Podcast zum Beispiel. Also ich kriege oft, und also Grüße gehen raus an alle, die diesen Podcast jetzt hören, während sie gerade an der Maschine arbeiten oder auf einer Baustelle. Ja, und das gibt es tatsächlich und das freut mich wahnsinnig. Ja, und das nimmt auch, man sagt immer an der Börse, sagt man immer, naja, wenn dir der Taxifahrer das erklärt, dann musst du aufpassen. Aber das ist halt bei Bitcoin in dem Fall wirklich anders. Ja, wenn der Taxifahrer dir sagt, Putin-Coin, das ist mir damals 2017 auch passiert, dann musst du schon aufpassen, aber dann musst du auch den Unterschied zwischen Bitcoin und Krypto erkennen. Während du bei Krypto genau diese Exzesse des Fiat-Systems siehst, nicht diese extrem hohe Zeitpräferenz, dieses völlige Nihilismus, nur Spekulation und Kohle, 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 weil eh schon alles egal ist.
Ja, absolut. Das habe ich aber auch in einem Newsletter darüber verfasst. Ich glaube, Krypto ist eigentlich das Fiat-System auf Steroiden. Also es ist einfach noch, das Fiat-System wird irgendwie noch ein bisschen gebremst, weil man weiß, dass es, wenn man es gar nicht bremsen würde, dann würde es noch schneller in sozialen Unruhen enden. Und bei Krypto gibt es das halt nicht, oder? Und das ist auch immer eine spannende Diskussion. Bei Bitcoin ist das halt ganz anders. Also
ich glaube, es ist gut für Bitcoin inzwischen. Ich habe darüber viel nachgedacht. Und es ist halt wie ein, diese Krypto-Sache wirkt ja halt wie ein Staubsauger auf diejenigen, die einfach sich von der hohen Zeitpräferenz und von der Gier zu stark leiten lassen. Wir möchten uns nichts vormachen. Wir sind alle irgendwann in Bitcoin gekommen, weil wir dachten, wir wären jetzt reich.
Ja, ja? Klar.
Für mich war Bitcoin erst spannend ab dem Zeitpunkt, also erst, ich war von Bitcoin erst überzeugt ab dem Zeitpunkt, wo ich mir eingestanden habe, ich werde sicher nicht reich. Selbst wenn ich die Zeit richtig abgeschätzt habe, ich kann einfach nicht traden und handeln, der ganze Bullshit. Deswegen kann ich auch keinen Trading-Kanal machen, hier jetzt rein, hier hebelt da, ja. Aber wir haben ja auch andere Dinge zu besprechen. Okay, Phil, hey, mega spannend, das können wir endlos fortsetzen. Lass uns doch abschließen mit der Frage, woran arbeitest du gerade? Also was sind jetzt für dich der Fokus derzeit? Siehst du schwarze Wolken aufziehen jetzt für Bitcoin oder anders gefragt, glaubst du als Finanzexperte, dass das, was wir jetzt sehen am Bitcoin-Markt, dass wir jetzt schon eine Entkopplung sehen von Bitcoin von den anderen Märkten, dass diese Story jetzt wieder vorbei ist, mit Bitcoin geht mit dem S&P, Bitcoin geht mit den Tech-Aktien und dass Bitcoin jetzt wieder als monetäres Asset gehandelt wird schon, oder ist das noch zu früh zu sagen?
Ja, die Hoffnung besteht, würde ich sagen, oder? Also ich meine, über die letzten so 2 Jahre oder so war sehr, sehr stark korreliert mit den Aktien, vor allem mit den Tech-Aktien und so. Das hat mich immer wieder frustriert, weil ich immer wieder dachte, Mann, wann begreifen es die Leute endlich? Und jetzt hat sich's ein bisschen entkoppelt, was mich enorm freut, aber es ist jetzt auch nur wenige Wochen, oder? Ich glaube, wir müssen jetzt mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt, und ich habe die Hoffnung, ich weiß es und ich sehe es auch. Es besteht immer, es wird immer mehr Wissen generiert. Viele Leute verstehen es und es wird im Endeffekt, wird Bitcoin als monetäres Asset gesehen und es wird den monetären Premium der anderen Anlageklassen absaugen. Und ja, darauf freue ich mich. Und das wird passieren. Es ist einfach eine Frage, wann und nicht ob.
Aber glaubst du, dass das bedeutet, dass quasi die Story, ihr kaufst einen ETF und wächst mit der ganzen Welt mit und Aktien und Immobilien, dass diese Story jetzt wirklich zu Ende geht? Immobilien merkt man jetzt schon, nicht? Wenn sie jetzt anfangen mit den Zinsen und dann mit den Mietpreisbremsen, dann wird das jetzt nicht so ein gutes Geschäft sein. Aktien sollten eigentlich alles irgendwie zumindest einigermaßen überstehen, denke ich mir immer, aber ich bin mir nicht sicher.
Ja, also ich glaube, es ist immer enorm schwierig zu sagen und so Vorhersagen am Finanzmarkt mache ich sowieso nicht, aber ich glaube, wir sind mit Bitcoin halt wirklich noch ganz am Anfang und wir müssen uns wirklich bewusst sein, dass es ein komplett neues Asset. Das gab es vorher noch nicht. Es gab noch nichts, was in irgendeiner Art und Weise vergleichbar ist. Vielleicht vergleichbar ist es mit Gold ein bisschen, aber Gold hat dann auch einige Nachteile, vor allem im Bereich des täglichen Gebrauchs. Aber es gab es als solches so noch nicht. Es gab noch nichts, was absolut beschränkt ist. Und das muss sich irgendwie mal setzen, oder? Und wir haben, ich weiß gar nicht, was haben wir jetzt momentan etwa? 3-4% der Bevölkerung, die in irgendeiner Art und Weise mit Bitcoin schon zu tun haben. Also da gibt es noch, weiß nicht, ob die Zahl stimmt, vielleicht ist es nur 1% oder vielleicht ein bisschen mehr, aber ganz sicher am unteren einstelligen Bereich. Und da gibt es noch so viel Potenzial und jetzt müssen wir sehen, dass wir da mehr und mehr Leute drauf kriegen, dass wir die Reputation des Spekulationsobjekts wegbringen. Und dann glaube ich wirklich, dann bin ich positiv, dass sich der Bitcoin-Preis entkoppeln wird und dass es insbesondere eben auch, in den letzten 2 Jahren haben sich so viele Gegenstände monetarisiert. Irgendwie Uhren, Bilder etc. Alles hat den monetären Premium. Und das ist ja auch immer Late-Stage-Fiat, oder? Also das ist eigentlich das Letzte, weil die Leute suchen händeringend nach irgendetwas, was den Wert halten wird. Und ich glaube, wenn sich Bitcoin weiterhin so positiv entwickeln wird, und das ist nicht nur der Preis hat immer einen Effekt natürlich, aber vor allem in den Fundamentaldaten, dann wird es diesen monetären Premium absaugen und die Leute werden das verstehen. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache. Ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass es nicht nur eine gute Sache ist wegen dem Preis natürlich. Natürlich freut mich das auch, aber es ist vor allem für die ganze Gesellschaft eine sehr, sehr gute Sache. Es ist ein humanitär, ist es grandios und es ergibt so viele Möglichkeiten für die Bevölkerung in Europa, aber insbesondere auch für die Bevölkerung, die in den letzten 30, 40 Jahren enorm unter der westlichen Geldpolitik litt. Und das war in Südamerika, in Afrika, in Südostasien. Für die gibt es so viele Opportunitäten auch. Die gibt es für uns auch und das macht mich enorm positiv und da freue ich mich drauf.
Ich auch und wir wissen auch nicht, welches Potenzial wir noch haben, also da darf uns auch nicht unter den Scheffel stellen, aber also wenn man betrachtet quasi das Fiat-System als etwas, das entstanden ist, auch aus einer Notwendigkeit heraus, du hast vorher Gold erwähnt, ja, Gold hat natürlich seine Limitationen im Alltag und aus dieser Notwendigkeit heraus ist ja das entstanden, was wir heute haben und eigentlich bis 1971 in der Schweiz sogar noch länger, war ja auch dieses Geld, dieses Papiergeld, das wir heute nutzen, noch durch Gold gedeckt oder an Gold gebunden zumindest. Auch deswegen, ja, weil wir wissen, dass eigentlich das Geld am Markt entsteht und nicht durch die Staaten. Wir tun halt nur so, als würde das durch die Staaten entstehen. Und aber eigentlich ist ja quasi, das ist halt mindblowing, das sozusagen, aber Bitcoin löst halt ein Problem, dass wir in den letzten 400 Jahren eigentlich durch ein inflationäres Geldsystem gelöst haben, durch Anreize, die dorthin geführt haben, wo wir jetzt sind, eleganter. Und das gleichzeitig in einer Zeit, wo das Fiat-System oder dieses inflationäre System, das wir jetzt haben, ohnehin vor Herausforderungen und Umbruch steht, wo die Deflation durch die Technologie ganz massiv wird. und wir es einfach brauchen. Also es löst einfach elegant. Es ist einfach, es geht ja nicht, es steht ja nirgendwo geschrieben, dass wir ein Zentralbankensystem brauchen oder das Bankensystem brauchen, so wie wir es heute haben, um das Problem zu lösen. Wir wollen ja nur das Problem lösen. Dass da Leute in Hochhäusern rumsitzen, löst kein Problem. Das sind eigentlich Ineffizienzen. Das sind komplette Ineffizienzen, ja? Die jetzt durch einen Computer ersetzt werden. Und das Lustige ist, wir haben kein Problem damit, irgendwie ChatGPT anzuwerfen und mit AI unsere E-Mail-Konversationen zu ersetzen zu lassen, aber die Vorstellung, dass ein Computer Christine Lagarde ersetzt, finden irgendwie viele noch als Bedrohung. Ich finde das eine herrliche Idee.
Ja, auf jeden Fall. Also ich vertraue physikalischen und mathematischen Gesetzen weit mehr als Menschen. Ich glaube, Menschen haben einfach Fehler. Wir alle, ich auch. Und ich glaube, wenn du, das muss man schon auch sagen, oder? Also die Notenbanken oder die Gremien der Notenbanken, da ist so viel Verantwortung, so viel Macht. Und du kannst gar nicht mit so viel Verantwortung und so viel Macht umgehen. Ich meine, stelle sich das vor. Jetzt schaut die ganze Welt, schaut auf Jerome Powell und es werden Milliarden herumgeschoben und es kommt darauf an. Ich meine, da gibt es ja Newsberichte über welche Art von Krawatte er heute angezogen hat. Das wird jede Mimik wird angeschaut. Und das geht ja gar nicht. Da habe ich sehr viel lieber, stabile physikalische Gesetze, an denen nichts und niemand irgendetwas ändern kann. Und daran orientieren wir uns. Und ich glaube, dann kommt's gut.
Ich meine, stell dir vor, du hörst jetzt diesen Podcast, während du gerade einen Boden verlegst als Handwerker, ja, und stellst fest, dass es da Menschen gibt, die verdienen 2 Millionen Euro im Jahr als Analysten, ja, nur um bei der Presseaussendung von der FED festzustellen, ob sich ein Wort zur Presseaussendung davor verändert hat. Und wenn sie ein Adjektiv verändert haben, dann wird daraus geschlossen, dass sich die Geldpolitik verändern könnte. Das ist dermaßen bizarr, dass mir die Worte dafür fehlen, aber das passiert. Da gibt's Bloomberg-Artikel und Reuters-Artikel, dass irgendwie, sie haben jetzt das Wort irgendwie leicht abgewandelt und daraus könnte man schließen, dass das weise Orakel jetzt möglicherweise in eine andere Richtung sich orientiert als noch vor 4 Wochen.
Ja, genau. Und das ist einfach das komplett Absurde, oder? Die Finanzwelt hat sich derart krass entkoppelt von der Realwirtschaft. Und in der Realwirtschaft werden Werte geschaffen. Es werden genau die Handwerker, die Leute, die etwas kreieren, die lösen ein Problem, die schaffen Wert. Und die Finanzwelt hat sich so stark entkoppelt davon, hat eine riesige Schere geschaffen von vermögenden Leuten, die eben keinen Wert generieren, und Leute, die einfach irgendwie von Salärzahlung bis Salärzahlung leben und die aber eben Wert generieren. Und das wird irgendwann das zum Problem. Und ich glaube, wir sind bald soweit.
Ja, diese Analyse auch der politischen Linken ist ja komplett richtig, dass sich die Finanzwirtschaft und die Realwirtschaft voneinander getrennt haben. Aber ich habe es dir auch vorher gezeigt, also die wichtigste Trennung, der wichtigste Schritt war die Loslösung vom Goldstandard, aber das wollen sie dann auch wieder nicht hören. Also es muss dann wieder der Staat als Lösung her, also da habe ich auch keine großen Hoffnungen. Aber meine letzte Frage jetzt vielleicht noch, weil du ja auch vernetzt bist sozusagen im Finanzsektor, gerade so Finanznormis, die irgendwie Hedgefonds managen oder analysieren oder sonst, die können Bitcoin dann überhaupt nicht verstehen, weil das geht gegen alles, was sie gelernt haben. Hast du da schon irgendjemanden kennengelernt, der das irgendwo auf systemischer Ebene verstanden hat, abseits vom reinen Geldinvestment?
Ja, es ist spannend. Also ich glaube schon, es gibt schon einige, die Interesse daran zeigen, oder? Und es gibt schon auch sehr viele, das muss man schon sagen, oder? Es gibt viele Leute auch in der Finanzwelt, die durchaus sich auskennen mit Geldpolitik und die durchaus wissen, wie viel Wert eine harte Währung hat, oder? Also die haben ja das auch gesehen, eben gerade, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, in der Schweiz, wir haben auch enorm profitiert vom starken Franken über die Jahre und die Leute fragen sich schon, wieso ist das? Und das ist ja auch, in der Finanzwelt ist das nicht komplett weg. Die profitieren natürlich alle vom bestehenden Fiat-System und das braucht seine Zeit, aber es gibt schon Leute, die sich viele Gedanken darüber machen. Ich glaube, was absurderweise habe ich bis jetzt noch mit mehr Tradern gesprochen, die einfach die ganzen Bitcoin und auch die ganzen Kryptos irgendwie spannend finden, weil sie die technisch analysieren können. Und da habe ich sowieso keine Ahnung davon. Also ich bin absolut kein Trader, da kann ich auch jeweils nicht mitreden. Aber das scheint anscheinend schon noch ein Thema zu sein, oder bei diesen High-Frequency-Tradern und so. Für mich ist das gar nichts, aber das gibt's. Und ich glaube aber auch die anderen, also die sich eher mit Fundamentaldaten auseinandersetzen. Das Interesse ist schon groß. Also ich glaube, das kommt schon.
Wir dürfen auch nicht unterschätzen, dass natürlich diese Trader genauso wie viele von uns einfach über den Preis dann auch hineinkommen irgendwie. Also vielleicht bleiben dann ein paar hängen und stellen sich die Frage, wie kann das sein? Gerade jetzt, wo das Finanzsystem in den Seilen liegt und Bitcoin steigt und steigt. Ja, das muss man, die Frage muss man sich schon stellen. Gut, Phil, mega spannend, tolles Gespräch, vielen Dank für deine Zeit. Was ist von dir zu erwarten in den nächsten Wochen? Woran arbeitest du?
Ja, ich arbeite immer einmal pro Woche an meinem Newsletter. Also bitte schaut ihn euch an, kritisiert ihn, gebt mir Feedback. Ich freue mich wirklich immer sehr. Ich bin nach wie vor am Lernen und ich versuche so viele Leute wie irgendwie möglich davon zu überzeugen, dass sie sich Bitcoin anschauen sollen, dass sie sich wirklich damit auseinandersetzen sollen und dass sie halt einfach Fragen stellen. Es geht nur um das, oder? In der Finanzindustrie oder in der Finanzwelt oder in der gesamten Wirtschaft jetzt, da passieren wirklich einige Dinge, die bei denen einfach mal ein einfaches Wieso passiert denn das jetzt? Wieso haben wir jetzt in der Schweiz beispielsweise, wieso kommt da so viel Druck aus den USA und den UK, dass jetzt diese Credit Suisse gerettet werden sollte? Wieso ist das so? Und dann fragt weiter und weiter und es gibt. Und dann setzt euch mit der Bitcoin-Community auseinander. Das ist mein Ziel, weil da findet man die Antworten. Es gibt so viele spannende Leute, die haben alle Freude am Helfen, am Antworten geben. Und ich glaube, das ist mein Ziel. Ich möchte insbesondere jetzt noch dieses Jahr damit verbringen, dass ich möglichst viele halt zum Fragenstellen anregen kann.
Ich glaube, Anlässe dieses Jahr Fragen zu stellen und Anlässe dieses Jahr Gespräche zu führen, werden wir noch genug finden. Phil, ich wünsche dir alles Gute und ich habe übrigens gerade kurz, während du gesprochen hast, jetzt zum Schluss auf dem Video noch den Bitcoin-Preis eingeblendet, der wieder gestiegen ist, während wir geredet haben. Auch mal den Preis herzeigen. Muss auch möglich sein. Nochmal vielen Dank für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.